Wir reden über die Situation für Angehörige der LGBTIQ-Community in Russland. Die ist nämlich nach wie vor sehr schwierig und vor allem auch schwierig für LGBTIQ-AktivistInnen im Land. Vor einigen Jahren gab es das Gesetz gegen sogenannte Homopropaganda umgangssprachlich. Seitdem gibt es auch immer mehr Repressionen gegen LGBTIQ-Community. Nun soll die Organisation Sphera aufgelöst werden. Das Justizministerium klagt vor dem Gericht in St. Petersburg, um Sphera aufzulösen, und der Gerichtstermin, um über diesen Antrag zu verhandeln, ist tatsächlich heute. Sphera existiert seit 2011 und ist gegründet worden als rechtliche Einheit für das russische LGBT-Network, und das ist eine der wichtigsten queeren Organisationen in Russland. Die bieten unter anderem Unterstützung bzw. vor allem rechtlichen Beistand für Menschen aus der LGBTIQ-Community und Angehörige. Als Beispiel zu nennen wäre da das Rapid Response Programm, wo Sphera seit 2017 queeren Menschen zur Flucht aus Tschetschenien verholfen hat. Und Sphera steht ebenfalls seit 2016 bereits auf der Liste sogenannter ausländischer Agenten in Russland. Dieser Status bringt ebenfalls eine Vielzahl an Repressionen mit sich, über die werden wir uns gleich noch im Detail unterhalten. Und auf der Liste stehen vor allem unabhängige Medien und Menschenrechtsorganisationen. Und jetzt am Telefon Vanya Kilber von Quartira e.V., das ist eine Berliner Organisation, ein Zusammenschluss queerer russischer Menschen, die vor allem queere Geflüchtete unterstützt. Hallo Vanya.
Hallo Konstantin und an alle Zuhörer. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass wir Quartira nicht Zusammenschluss russischer LGBT-Menschen in Deutschland, sondern russischsprachiger. Wir kommen alle aus unterschiedlichsten Ländern. Ich selbst aus Kasachstan, viele aus der Ukraine, aus Russland, Tadschikistan und so weiter. Und was uns verbindet, ist eben diese Lingua Franca, dass wir kommunizieren können, dass wir die Verhältnisse können, aus denen wir geflüchtet sind oder sonst wie nach Deutschland gekommen sind, zum Studium, zur Arbeit oder Familienzusammenführung. Ja, ansonsten guten Morgen.
Ja, dann vielen Dank für die Korrektur. Das tut mir natürlich leid, dass ich da zu kurz gegriffen habe sozusagen. Dann würde ich mal einsteigen. Wir haben gerade schon gehört, es liegt jetzt der Antrag auf die Auflösung von Sphera vor. Viele Menschenrechtsorganisationen in Russland sind ja auch von Auflösung bedroht oder wurden bereits aufgelöst in den letzten Jahren. Um vielleicht mal eher so in die Gesellschaft zu gehen, wie ist denn die aktuelle Lage für die LGBTIQ-Community im Land? Wie schätzt du die ein?
Allem voraus will ich sagen, dass Russland gerade einen Krieg führt gegen die Ukraine, was eine humanitäre Katastrophe bedeutet für alle Menschen dort in der Ukraine. Aber auch erleben wir eine humanitäre Katastrophe für LGBT und alle anderen vulnerablen Gruppen in Russland. Und was jetzt stattfindet, das ist einmalig, das ist mit der Gleichschaltung damals in Deutschland zu vergleichen, vielleicht noch einen Schritt weiter, weil Sphera war Geldgeber. Das war so eine Art Stiftung für alle möglichen LGBTIQ-Organisationen ganz im Land. Man könnte es mit so einer Umbrella-Organisation vergleichen, die Initiativgruppen in Wladiwostok, in Magnitogorsk, in Novosibirsk unterstützt und Menschen ihre Arbeit ermöglicht. Und diese Stiftung soll jetzt aufgelöst werden. Die Gelder, die sie sammeln konnte, werden jetzt wahrscheinlich beschlagnahmt. Und das bedeutet auch eine Art Disempowerment für ganz, ganz viele Menschen in Russland, LGBT-Menschen, die ihre Hilfe nicht mehr bekommen können, die ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen werden können. Das ist eine Katastrophe. Der Ausmaß kann ich noch nicht ganz im Kopf von dieser Katastrophe erfassen. Die Begründung für die Auflösung von Sphera habe ich vor kurzem nachgelesen. Sie strebe die Veränderung der russischen Verfassung an und den Zerfall der Moralwerte in Russland. Ja, wie es dazu kommen konnte, das werden wir mit dir noch besprechen. Du hast gefragt, wie es der LGBTI-Community geht zurzeit. Nun, auch um auf die Frage zu antworten, würde ich gerne jetzt ein bisschen zurückgehen und erzählen, wie es hier gegangen ist, was Sphera so alles geleistet hat. Und du hast die Befreiung von tschetschenischen Queers angesprochen. Ein anderer Punkt von Sfera und von LGBT Network war so eine Art Tagung, Seminar für alle russischen Initiativen, queeren Initiativen im Lande. Das war ein langes Wochenende in St. Petersburg. Fast 200-300 Menschen waren gekommen. Jedes Jahr bis zu 60 Seminars oder Workshops oder Vorträgen oder Selbsthilfegruppen teilzunehmen an diesem Wochenende. Alles selbstverwaltet. Das kann man sich in Deutschland so nicht ganz vorstellen. Alle stellen sich vor, alle tragen was dazu bei. Das Motto in der letzten Zusammenführung dieser Art war, wir gestalten eine neue Welt, we are creating a new world, über die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit von der LGBT-Bewegung in Russland. Das war das Motto 2019, dann kam die Pandemie und das soll die letzte Zusammenführung dieser Art gewesen sein. Ich will nur damit sagen, wie kraftvoll, wie zukunftsorientiert, wie bodenständig die Bewegung in Russland war und das wird jetzt alles zerstört. Das ist eine Katastrophe.
Sfera steht ja, wie ich auch gesagt habe, wie viele andere Menschenrechtsorganisationen auf dieser Liste von sogenannten ausländischen Agenten in Russland. Könntest du umreißen, was genau das bedeutet und wieso die Organisation aus Sicht der Regierung darunter fällt?
Das ist der Versuch des Staates, alle Unerwünschten mundtot zu machen. Unerwünscht bedeutet, dass da Regierungssachen gesagt werden. Oh, dann bist du schon unerwünscht. Oder dass Menschen geholfen wird, die der Staat als Bürgerinnen zweiter Klasse ansieht, unerwünscht. Ganz konkret bedeutet das, wenn eine Organisation vom Ausland Gelder bezieht, keine der russischen LGBTI-Initiativen konnte Gelder aus dem Inland beziehen. Es war einfach unmöglich. Niemand, weder der Business noch der Staat, haben das die Arbeit finanziert, kannst du dir denken, sondern es gab kleine Business-Initiativen, die da unterstützt haben, aber das meiste Geld kam durch Stiftungen aus dem Ausland, aus Schweden, aus den USA, aus den Niederlanden und Deutschland war eher bescheidener mit den Geldern, aber da hat auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung und manche andere, das Goethe-Institut mitfinanziert manche Initiativen. Ja, und jetzt, wenn du zum ausländischen Agenten erklärt wirst, dann muss jede Veröffentlichung, die du machst, sei es Print oder Tweet, mit so einem langen Text in Caps Lock, also in Großbuchstaben, versehen werden. Und du weißt ja, wie viele Buchstaben ein Tweet beinhalten kann. Und quasi über die Hälfte davon soll ein Text beinhalten, diese Nachricht wird von einem ausländischen Agent finanziert oder und so weiter. Das ist das Erste. Also jeder soll sehen, so eine Brandmarkung, dass du quasi etwas gegen Russland tust. Jeder Zuhörer, jeder Leser, jede Leserin soll sehen, dass du quasi ein Feind bist. Also dieser Begriff ausländischer Agent ist im Russischen sehr negativ konnotiert. Der kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und hat wirklich mit Volksfeinden zu tun. Aber da gibt es auch ganz praktische Sachen anderer Art. Das heißt, ganz viel Controlling seitens des Staates. Irgendwie jeden Monat wird alles, muss man so und so viele Papiere zum Finanzamt tragen und so weiter. Und jede Organisation, die mit einem ausländischen Agenten arbeitet, kann auch zum ausländischen Agenten erklärt werden. Und das Neueste, selbst Privatpersonen können zu ausländischen Agenten erklärt werden, wie es zum Beispiel Igor Kochetkov passiert ist. Der war der letzte Vorsitzende von Russian LGBT Network. Und jetzt muss auch alles, was er privat schreibt, mit so einem langen Text in Großbuchstaben vorsehen. Ich bin ein ausländischer Agent. Das ist quasi so wie ein Schild auf der Brust. Ja. Ich bin ein Volksfeind. Musste er bis vor kurzem, jetzt konnte er ins Ausland fliehen. So wie viele Menschen, die es sich leisten können aus der LGBTI-Bewegung in Russland.
Ja, daran würde ich direkt anknüpfen. Du hast ja gesagt, der Krieg, natürlich, also der Angriffskrieg, eine humanitäre Katastrophe sondergleichen und das vor allem auch für die LGBT-Menschen in Russland. Quartira arbeitet ja, wie ich auch gesagt habe, viel mit LGBTIQ-Geflüchteten zusammen. Was hat sich dadurch den Krieg für euch verändert, beziehungsweise eher konkret, welche Handlungsspielräume habt ihr denn aktuell, um da Geflüchteten zu helfen?
Am ersten Tag, das war der 24. Februar, als Russland die Ukraine angegriffen hat, hat Quartira in allen seinen Social Medias geschrieben, wenn ihr aus der Ukraine kommt, wenn ihr als Queers in Deutschland ankommt und Hilfe braucht, schreibt uns an info@queerquartira.de. Und das war eine kurze Meldung und seitdem Menschen haben Tag und Nacht programmiert, um da das Ganze am Laufen zu halten. Wir haben Verein zurzeit bis zu 200 Ehrenamtliche. Wir haben eine Datenbank, in der wir, das ist wahrscheinlich der größte Teil der Arbeit, in der wir die Angebote aus der Community, Wohnangebote für queere Geflüchtete, also queer-friendly, temporären Wohnangebote ansammeln und aber auch Anfragen von queeren Menschen aus der Ukraine, irgendwo unterzukommen für ein paar Wochen, um sich in einer queer-friendly Umgebung zu fühlen, um einen sicheren Ort zu haben für einige Zeit. Das vereinen wir, verteilen wir und jeder Geflüchtete bekommt einen sogenannten Buddy oder eine Buddy. Die Person kümmert sich dann um die ganzen Belange und leitet da an andere Arbeitsgruppen beziehungsweise die Hilfsanfragen. Wir haben eine Arbeitsgruppe juristische Beratung, wir haben psychologische Beratung, wir haben eine Arbeitsgruppe namens Versorgung. Wenn irgendwas, ein Handy verloren geht, dann wird nach einem Handy gesucht. Wenn es kaputt ist, wenn Damenbinden gebraucht werden, dann werden sie gekauft. Essen verteilen, wenn es darum geht, dass die Personen gar kein Geld haben.
Es war jetzt leider gerade ein bisschen abgehackt, deswegen würde ich es nochmal erwähnen. Also für Support kann man auf die Website gehen, quartira.de, und es gibt eben auch den russischsprachigen Podcast, in dem Geschichten von Geflüchteten aus der Ukraine vorgestellt werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Man bekommt jetzt auch in den Punkten, über die wir gerade geredet haben, einfach das Gefühl, dass es eigentlich immer noch schlimmer wird. Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage, welche Handlungsspielräume haben denn LGBTIQ-AktivistInnen in Russland überhaupt noch, da irgendwie zu arbeiten?
Ich sehe es schwarz zurzeit. Ich habe es noch nie so schwarz gesehen wie heute. Ich bin in den letzten 10 Jahren jedes Jahr ein paar Mal in Russland gesehen und kenne ganz viele Organisationen vor Ort. Das sind Menschen, die Unglaubliches leisten. Was zurzeit passiert ist, in der Tat, ich wiederhole es, das ist mit der Gleichschaltung der Nazis zu vergleichen. Diese Organisationen werden entmächtigt, der Grundlage beraubt, des Geldes, der Freiheit. Gestern wurde ein Freund von mir, Alexander Hotz, in der Kleinstadt Tula, russischer Aktivist mit 30-jähriger Erfahrung, festgenommen von der Polizei wegen seiner Proteste gegen den Krieg in der Ukraine. Das heißt, es ist alles so verflochten und ich sehe zurzeit wirklich keine sicheren Spielräume für Aktivistinnen, außer geheimen Selbsthilfegruppen vielleicht. Und ich glaube, es wird noch schlimmer kommen. Wir stehen vor einer ganz schlimmen Zeit.
Das heißt aber auch, du siehst eher schwarz, was den heutigen Gerichtstermin angeht. Also glaubst du, dass Sphera aufgelöst wird?
Ja, ich glaube, dass Sphera aufgelöst wird in den kommenden Wochen, wenn es so weiterläuft, oder Monaten auch zur Strafverfolgung inklusive Gefängnis kommen kann. Also dass dieses Gesetz gegen Homopropaganda noch verschärft wird. Ich glaube, es wird nach einem inneren Feind gesucht, weil der Krieg so schlecht läuft. Es wird ein Sündenbock gefunden, der wurde schon damals 2014 gefunden. Das hat wunderbar funktioniert. Das ganze Land hat plötzlich eine Idee, eine Ideologie. Wir sind für die familiären Werte, wir sind gegen den Verfall der Sitten. Und ja, es ist ein gefundenes Fressen für Putin jetzt.
Dann vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben vorhin schon darüber geredet, wie man konkret Quartira zum Beispiel unterstützen kann. Was braucht es denn aus deiner Perspektive an Support jetzt aus dem Ausland, also sowohl von Seiten der Regierung als auch von AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft?
Seitens der Regierung, seitens der Politik soll es ein bisschen mehr differenzierteren Umgang geben mit den Menschen dort im Lande. Weil es ja nicht sein kann, dass alle Russen jetzt und Russinnen über den gleichen Kamm geschert werden. Also Menschen, die jahrelang gegen Putins Regime gekämpft haben, verlieren ihre Lebensgrundlage und die brauchen Support. Sie sollten auch hier in Deutschland ankommen können. Der Krieg wird nicht nur der Ukraine geführt, das sagt auch Putin, das sagen auch alle seine hochrangigen Politiker. Der Krieg wird auch in Russland gegen die inneren Feinde geführt. Die benutzen Wörter wie menschlicher Abschaum. Und dieser menschliche Abschaum ist quasi, ja, das sind die ganzen Aktivisten dort. Da soll, wie es geht, geholfen werden. Ansonsten brauchen wir immer Gelder, tut mir leid, aber wenn ihr spenden könnt, das ist der sicherste Weg. Wir helfen ganz vielen Menschen, wir brauchen Unterstützung. Menschen, die hier ankommen, Menschen, die hier eine Wohnung suchen, Menschen, die hier Support suchen, juristische Beratung. Da kann ich nur darauf verweisen, dass das der sicherste Weg ist, zu helfen.